Hallo Kinofans und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Leinwandliebe, dem Filmstarts-Podcast mit mir, Sebastian Gertschikow, und ich habe tolle Gäste dabei, nämlich Björn Becher aus der Redaktion. Hallo Björn.
Hallo Sebastian.
Und Julius Wietzen.
Hallo Sebastian.
Wir wollen heute über Birds of Prey sprechen, ein Film, auf den ich mich sehr gefreut habe und den ich jetzt schon zu einer der ersten Enttäuschungen des Jahres 2020 zähle. Und ich hoffe mal, dass wir hier eine spannende Diskussion haben werden, weil ich weiß, zumindest Julius, du mochtest ihn, oder?
Ja, ich mochte ihn sehr. Ich habe mich auch sehr darauf gefreut und ich wurde nicht enttäuscht. Also ich hatte sehr viel Spaß im Kino und war blendend unterhalten. Ich habe die ganze Zeit eigentlich mit so einem breiten Grinsen da gesessen und habe einfach viel Spaß gehabt.
Ach, wie ich dich beneide.
Ich sitze dann, glaube ich, so ein bisschen zwischen den Stühlen. Ich fand ihn relativ mittelmäßig und genau die Sache, die Julius gerade erwähnt hat, hat mir komplett gefehlt, nämlich der Spaß. Ich fand da einige Sachen des Films sehr, sehr gut, aber ich fand ihn halt zu keinem Zeitpunkt humorvoll oder mitreißend und ich habe halt auch nie lachen müssen, den ganzen Film über nicht.
Ja, oh, das ist echt traurig.
Ja, ging mir leider auch so. Also, aber wir fangen, wie wir es in der Schule gelernt haben, wir fangen mit den positiven Sachen an, die ich auch positiv fand. Margot Robbie. Margot Robbie als Harley Quinn. Ich meine, sie wurde filmisch eingeführt in Suicide Squad. Da war sie ja schon großer Fanfavorit von so ziemlich jedem, selbst von den Leuten, die halt Suicide Squad überhaupt nicht mögen. Die können wenigstens sagen, ja, Harley Quinn, Margot Robbie ist super. Ich fand sie hier auch großartig. Wie fandet ihr sie?
Ja, um vielleicht auch dem Zuhörer noch mal kurz zu erklären, worum es da überhaupt jetzt geht. Also sie ist Harley Quinn und ist hier auch die Ich-Erzählerin, die quasi uns am Anfang erstmal so ein bisschen ihr Leben zusammenfasst und dann sich vom Joker getrennt hat. Und als sie das der Öffentlichkeit preisgibt, wird sie so vogelfrei. Und um ihre Haut zu retten, beschließt sie dann für so einen Gangsterboss, gespielt von Ewan McGregor, einen Diamanten zu holen, den eine kleine Taschendiebin gestohlen hat. Und hinter diesem Diamanten sind halt noch allerlei andere Damen aus unterschiedlichsten Gründen her. Und das sind dann die weiteren Birds of Prey. Und Margot Robbie ist dieser Film. Also der heißt zwar Birds of Prey, aber ich habe es jetzt gerade schon gesagt, Margot Robbie ist die Ich-Erzählerin und ist auch so ein bisschen die unzuverlässige Erzählerin mit ganz vielen Zeitsprüngen. Sie dominiert halt diesen Film. Und der Film hätte eigentlich eher Harley Quinn Drift Unto Ladies heißen müssen oder so in die Richtung.
Harley Quinn and the Birds of Prey.
Ja. Aber sie passt auf diese Rolle. Sie war schon in Suicide Squad. The Suicide Squad ist ja erst der nächste. In Suicide Squad schon eins der wenigen Highlights. Und das ist sie jetzt auch definitiv hier.
Ich fand sie auch absolut großartig. Und ich glaube auch, dass tatsächlich viel davon abhängt, ob man den Film mag oder nicht, ob man mit dieser Figur was anfangen kann. Also wenn man Harley Quinn schon immer doof fand oder wenn man Margot Robbies Interpretation von Harley Quinn schon immer doof fand, dann wird man auch Birds of Prey nicht mögen. Mhm. Weil der Film, haben wir jetzt ja gerade schon gesagt, es ist einfach wirklich die Harley Quinn Solo-Show mehr oder weniger für den großen Teil des Films. Und deswegen steht und fällt der Film halt quasi damit. Wobei, jetzt hört sich das für mich zumindest so an, dass ihr beide sie eigentlich auch nicht schlecht fandet und den Film trotzdem nicht so gut fandet.
Das ist es. Also sie finde ich unglaublich gut, weil sie hat so dieses Schelmische, so dieses Nonchalante und sie ist irgendwie einfach eine ziemlich coole Leading Lady, die wirklich auch so, finde ich, so die Nuancen, die so eine Harley Quinn jetzt mit sich bringt, eigentlich ganz gut wiedergibt. Mein Problem bei dem Film war einfach nur, der Rest hat für mich so gar nicht gestimmt. Also Björn hat es ja schon angesprochen, der Film heißt Birds of Prey. Und die Birds of Prey in diesem Fall waren mir relativ egal. Also wir haben ja Renee Montoya, eine Polizistin, die sich so ein bisschen damit rumschlagen muss, dass sie irgendwie die einzige Frau in ihrem Precinct ist und nicht wirklich ernst genommen wird. Dann haben wir eine Sängerin, die, ich weiß ihren richtigen Namen nicht, aber ihr Superheldenname ist dann Black Canary. Mhm. Und wir haben eine mysteriöse Bogenschützin, die mit einer Armbrust.
Ja, da wird der Film auch sehr viel Wert drüber gelegt.
Sie ist nicht Arrow.
Die fand ich halt alle, ehrlich gesagt, eher langweilig. Also die einzige, wo ich sage, okay, die hatte eine coole Story, war halt diese Huntress. Mhm. wo ich mir fast gedacht habe, Mensch, okay, die hat so eine coole Backstory, da hätte man einen einzelnen Film schenken können. Aber das kam mir alles viel zu kurz.
Ja, ich kann verstehen, was du meinst, aber mich hat es ehrlich gesagt nicht gestört, weil für mich eigentlich relativ schnell klar war, dass das halt der Harley Quinn, mehr oder weniger der Harley Quinn Solo-Film ist. Und die anderen Figuren sind halt einfach so ein bisschen die Background-Sängerinnen oder so, sowas in die Richtung. Und tatsächlich aber auch bekommen sie alle ihre Momente, in denen sie dann durchaus auch ein bisschen sich in den Vordergrund spielen können von hier. Also eigentlich jede von den drei Birds of Prey, Huntress, Renee Montoya und Black Canary, die bekommen eigentlich jede ihre Szenen. Am prominentesten ist vielleicht noch Black Canary vertreten, würde ich sagen. Aber sie haben eigentlich alle ihre Momente, wo sie halt irgendwie sich mal in den Vordergrund spielen dürfen.
Ich sehe da die Probleme hauptsächlich sowieso mit dem Drehbuch. Also wenn ich jetzt nochmal zu Margot Robbie kurz zurückgehe, dass sie die Rolle gut spielt, aber das Drehbuch weiß damit nichts anzufangen. Also die Figur ist ganz, ganz schlecht geschrieben, Harley Quinn diesmal. Und das betrifft halt alle Figuren so ein bisschen, die sind alle, die haben Potenzial und haben interessante Facetten. Also du hast gerade die interessante Backstory bei Huntress angesprochen. Die ist super, super interessant und diese Rückblende ist auch gut. Auch ihre Einführung, ihr erster Auftritt ist so ein bisschen wie der blutige Pfad Gottes inszeniert. Das ist cool, aber die Figur ist halt, die taucht da mal auf und am Ende, wenn sie dann mitmischt mit den anderen, dann macht sie das mit so einem Schulterzucken, ach, ist ja eigentlich auch egal, ich muss halt hier mitmachen, weil ich ja eigentlich bei den Birds of Prey bin oder so. Das ist halt sehr komisch. Auch die anderen, gerade Rosie Perez als Renee Montoya finde ich super. Ich fand es so toll, Rosie Perez mal wieder in so einem großen Film zu sehen, weil ich die früher extrem mochte und immer gerne gesehen habe. Das sind alles interessante Figuren, die alle so eine interessante Hintergrundgeschichte haben, auch hier bei Dinah Lance, dieses bisschen, sie arbeitet ja eigentlich für den Gangsterboss und ist ihm zur Loyalität verpflichtet und weiß auch, wenn sie da ihn betrügt, dass es ihr nicht so gut gehen wird, aber andererseits hat sie halt am ehesten auch noch so ein bisschen, noch so einen Gerechtigkeitssinn und das sind alles interessante Konflikte angelegt, auch gute Schauspieler, aber das Drehbuch weiß nichts damit anzufangen, weil am Ende müssen wir irgendwie Harley Quinns Erzählung beiwohnen, die halt sprunghaft völlig, es geht hin und her, weil, also der Film ist so erzählt und das ist per se eine ganz nette Idee, wie Harley Quinn halt einfach ist. Und Harley Quinn ist halt einfach unzuverlässig und ist sprunghaft und macht halt gerade, was ihr einfällt. Und dann ist sie halt mitten in der Szene und dann fällt plötzlich ein, stopp, das kann ich ja jetzt noch nicht erzählen. Ich muss erstmal was anderes erzählen. Und dann wird wieder irgendwo hingesprungen. Ja, aber das raubt halt immer wieder Dynamik und Erzählfluss.
Also das hat mich überhaupt nicht gestört. Und ich finde es, ich weiß, was du meinst und mich hat das halt überhaupt nicht gestört. Also ich fand das halt, wie du sagtest, das passt halt perfekt zu der Figur und es passt perfekt zu der Erzählerin. Und es hat, wenn es nicht Harley Quinn gewesen wäre, die Erzählerin ist, dann wäre es vielleicht so ein Problem gewesen für mich, weil ich dann halt irgendwie gedacht hätte, hä, was soll das denn? Jetzt kann man das nicht irgendwie chronologisch erzählen oder halt irgendwie so in der richtigen Reihenfolge gleich oder so. Aber es passt halt einfach perfekt und es macht halt auch dadurch, dass Margot Robbie diese Figur so toll spielt und spricht. Und ich finde halt eben auch das Drehbuch halt überhaupt nicht schlecht oder sowas. Und ich fand es halt wirklich auch einfach perfekt getroffen, wie sich halt diese Figur, wie ich diese Figur halt kenne und halt auch in diesen zwei Auftritten jetzt schätzen gelernt habe. Also, wie gesagt, mich hat das überhaupt nicht gestört. Ja.
Ich finde, es macht es halt persönlich nicht besser, dass es zur Figur passt, weil es ist halt am Ende sind die Probleme meiner Meinung nach, also es ist sehr stark, wenn man mal eine konkrete Szene als Beispiel nennt, das jetzt auch kein großer Spoiler ist, es gibt eine Szene, in der Harley Quinn so ein Polizeirevier überfällt und die beginnt großartig. Es ist so ein bisschen John Wick mit Konfetti. Das beginnt super und die Action ist auch allgemein, da kommen wir sicher später nochmal ausführlicher drauf, sehr gut. Die beginnt toll, aber dann in dem Moment, wo du so richtig in dem Drive drin bist und es losgeht, kommt sie, stopp, ich muss ja jetzt erstmal erzählen, wie ich hierher gekommen bin. Und dabei kann sich das jeder Zuschauer denken, wie sie daher gekommen ist. Das ist nicht sonderlich kompliziert, aber es kommt eine ungelogen 20 Minuten lange Rückblende, bis wir wieder bei dieser Action-Szene sind und es da endlich weitergeht mittendrin. Und da ist einfach die ganze Dynamik, die in diesem gerade drin war, ist einfach plötzlich raus. Und du,
da gebe ich dir absolut recht. Und was ich auch ein bisschen schade fand, darüber haben sich ja Leute zum Beispiel bei Suicide Squad irgendwie aufgeregt, dass so jeder neu eingeführte Charakter bekommt erstmal so eine Title Card, so nach dem Motto, das ist sein Name, das kann er, das kann er nicht und irgendwie sowas. Und Birds of Prey macht in vielen Momenten ja genau das Gleiche. Auch wieder so diese Title Cards, dann springen wir erstmal wieder zurück, dann gibt es so ein bisschen die Origin Story von diesem Charakter und dann wird hier noch was erzählt. Und da gebe ich Björn absolut recht, so die Dynamik war für mich irgendwann einfach komplett weg, weil wir halt immer in den spannendsten Sachen so, oh, Moment, Rückblende und oh, Moment, Rückblende. Und das war für mich einfach so dieser Punkt so, wo ich dachte, okay, versuchen wir jetzt eine recht simple Character-Story irgendwie ein bisschen komplizierter zu machen, dadurch, dass wir halt ständig in der Zeit hin und her springen, um am Ende irgendwie zu sagen, so, und jetzt ist der Punkt, wo wir alle wieder auf einer Linie stehen.
Nee, also das fand ich gar nicht. Den Vergleich mit Suicide Squad finde ich auch schwierig, weil bei Suicide Squad ist das Problem, die haben halt dann irgendwann versucht, den ganzen Film so zu machen wie der Trailer, weil die Trailer alle gut fanden. Und hier ist es halt wirklich, wie wir jetzt schon ein paar Mal gesagt haben, es passt halt einfach zu Figuren. Es ist, weil Harley halt die Erzählerin ist, ist die Struktur so, wie sie ist. Und das ist also so, nicht nur so ein Stilmittel, was halt irgendwie eigentlich völlig fehl am Platz hier ist, so wie es halt bei Suicide Squad war, sondern es ist tatsächlich hier aus dem Konzept des Films motiviert. Und auch diese kurzen Einwendungen sind halt, wenn halt viel weniger, ist jetzt nicht so, dass jeder neue Bird of Prey vorgestellt wird oder so, sondern es ist halt tatsächlich, sind halt so bestimmte Figuren, wollen wir jetzt gar nicht genau verraten, die an bestimmten Punkten halt sozusagen einmal kurz zu sehen sind, die werden dann halt irgendwie kurz vorgestellt, weil sie halt mit Harley Quinn eine besondere Verbindung haben. Das ist also eine ganz andere Sache.
Also ich verstehe das Konzept dahinter, wie schon gesagt, und ich finde, also die Idee und der Ansatz ist nachvollziehbar und das unterscheidet den Film auch sehr von Suicide Squad, wo man halt wirklich dann am Ende keinen Plan mehr dahinter gesehen hat. Hier ist der Plan dahinter zu sehen, es ist bloß halt leider meiner Meinung nach kein guter Plan oder ja, kein gut genuger Plan. Also
für mich ist dieser Film tatsächlich so ein bisschen so, okay, die Macher haben irgendwie Deadpool und Deadpool 2 geguckt und haben sich gerade bei Deadpool 2 irgendwie auch so storytechnisch so ein bisschen angelehnt, so, oh, guck mal, ein kleines Kind, was wir irgendwie brauchen, um den Plot voranzutreiben, und unser Protagonist bei Deadpool war es denn Deadpool, hier ist es jetzt so halt Harley Quinn, muss sich um dieses Kind kümmern und kommentiert das Ganze irgendwie so ein bisschen süffisant, sarkastisch, finde ich, hat bei Ryan Reynolds für mich tatsächlich besser funktioniert als hier jetzt in vielen Teilen. Von daher, wie gesagt, habe ich mich da ein bisschen schwer getan, was ich tatsächlich dem Film in dem Punkt zugute halten muss. Und damit kommen wir auf so einen Punkt, den Björn vorhin...
Wobei ich da gerade noch mal ganz kurz einhaken würde, bei dem Deadpool 2-Vergleich, weil eine Sache macht Harley Quinn, oder Birds of Prey, Entschuldigung, freudscher Sprecher, ein bisschen besser. Und ich finde die Beziehung zwischen Harley Quinn und dem Kind Cassandra Cain viel interessanter. Und die hat wirklich... Echt, die haben ein paar, du? Ja, das mochte ich in Deadpool 2 gar nicht. Und da fand ich es mal ein paar schöne Momente, auch gerade weil die Schauspielerin Ella J. Basco, bisher mir völlig unbekannt vorher, die das kleine Kind Cassandra Cain spielt, so ein paar wunderbare Momente hat. Die kann halt so ein bisschen so rotzige Teenagerin sein, aber hat auch gleichzeitig dann auch glaubhaft mal Angst. Und das fand ich hat ganz gut funktioniert. Also da gab es so ein paar nette Momente.
Ja. Also sie fand ich so, wie sie gespielt hat, fand ich sie super, aber so im Zusammenspiel mit Margot Robbie hatten mir so vielleicht noch so ein, zwei Szenen mehr gefehlt, weil es gibt dann irgendwie eine Szene, wo sie kurz bei Harley zu Hause sind und so halt Fernseh gucken und irgendwie Cornflakes essen, und ich dachte mir, okay, und jetzt seid ihr beste Freunde, so.
Die Szene fand ich gerade besonders. Die fand ich schön, weil es jetzt eine sehr kurze Szene, und die fand ich einfach ganz nett, weil es einfach mal. Es ist auch einer der seltenen Momente, wo der Film mal so ein bisschen ganz kurz auch mal runterfährt, wo es nicht so schrill ist, und der hätte sogar ein paar mehr geben können davon.
Aber wo du das jetzt gerade mit Deadpool schon angesprochen hast, das finde ich tatsächlich auch einen interessanten Aspekt. Ich sehe das allerdings auch anders als du. Ich würde sagen, also es gibt auf jeden Fall Gemeinsamkeiten. Das lässt sich natürlich nicht von der Hand weisen. Es gibt sozusagen, du hast die Figur, die im Film auftritt, gleichzeitig auch der Erzähler ist und halt eben auch auf so eine selbstironische oder zumindest auf so eine Ebene
Meta, geht, wo
halt, genau, so eine Meta-Ebene, die halt die ganze Zeit auch sich darüber amüsiert, dass es ein Film ist, aber halt sozusagen nicht, also im Film wird sich über den Film an sich lustig gemacht. Und ich finde es aber tatsächlich, ich fand es bei Birds of Prey deutlich gelungener, und wer ich mag die Deadpool-Filme auch beide sehr gerne und ich fand die auch super lustig und so, hatte meinen Spaß. Und trotzdem gibt's auch immer, hört man ja auch immer wieder, dass Leute sich irgendwie beschweren, dass das irgendwie ihnen bei Deadpool zu nervig ist mit diesem ständigen Kommentieren und irgendwie nicht so richtig was draus gemacht wird. Und das fand ich insgesamt bei Birds of Prey ein bisschen gelungener sogar noch.
Kommen wir mal auf den Punkt zu sprechen, den Björn vorhin schon so ein bisschen angerissen hat, die Action. Das wäre nämlich zum Beispiel der zweite Punkt, den ich für positiv empfehlen würde, auch bei diesem Film. Die Action ist großartig. Also das hat ja wirklich so ein John Wick-Vibe, den ich schon bei DC gar nicht mehr irgendwie erwartet hätte. Ich meine, ja. In den USA hat der Film auch ein R-Rating bekommen, ne?
Genau. Ja, gibt es ja allein schon genug Fax dafür. Also, also die Action ist auch brutal, aber das R-Rating hat er schon mit.
Also R-Rating, muss ich vielleicht noch dazu sagen, das ist quasi die US-Altersfreigabe für Erwachsene. Es entspricht nicht direkt unserer FSK 18, sondern weil es halt ab 17 Jahren ist. Und trotzdem kann man das eigentlich mehr oder weniger gleichsetzen. In Deutschland ist er ab 16 freigegeben, also genauso wie Joker, der auch ein R-Rating bekommen hat. Ist aber wesentlich blutiger auf jeden Fall. Und vielleicht aber gleichzeitig weniger schockierend als Joker. Also bei Joker gibt es ja vielleicht weniger dafür halt, aber umso intensivere Szenen. Und hier gibt es halt dafür, es werden sehr viele Beine gebrochen.
Oh ja, ich weiß auch nicht, was hier an Beinen Knochen, ist. Ne? Aber ich fand die Inszenierung der Action-Szenen war wirklich sehr, sehr cool. Also ob nun so mit Zeitlupen oder so One-Takes, so dass wirklich ohne Schnitt irgendwie die Kamera in so einer Kampfsequenz durch die Kämpfenden schwebt und allgemein so die Stuntarbeit und sowas alles sah wirklich großartig aus. Also die Action-Szenen, wenn sie denn da waren, haben mir wirklich sehr, sehr gut gefallen.
Ja, also da gerade was du mit den Schnittlosen, es gibt so eine Szene, wo es ja das auch dieser Polizeirevierkampf, wenn dann auch die anderen Figuren dazukommen und da bewegt sich die Kamera so schön durch das ganze Feld und da ist ein Kampf und da ist ein Kampf und da sieht man richtig, dass das alles wunderbar choreografiert auch ist und die Kameraarbeit, sodass da alles Hand in Hand zusammenkommt. Es sind im Endeffekt nur so zwei richtig große Action-Szenen im ganzen Film. Hätte man vielleicht auch nochmal. Also große, längere.
Also es gibt schon
die finale Action-Szene hat ein paar Schauplätze. Die halt wirklich so richtig gut choreografiert sind, aussehen, aber die sind auch, finde ich, extrem gut gemacht. Da merkt man auch, also sie haben ja mit dem Stunt-Team 8711 zusammengearbeitet, die auch die John Wick-Filme gemacht haben und die halt monatelang mit den Schauspielern trainiert haben und sie hatten halt den Martial-Arts-Experten von 8711, der auch schon ganz viel Comic-Erfahrung, der war auch bei den Deadpool-Filmen dabei, Beteiligung, Black Panther und sowas. Und das sieht man im Film an, dass sie sich da einfach Leute an Bord geholt haben, die Ahnung haben. Und
war nicht sogar der eine John Wick-Regisseur auch als Second Unit?
Ja, der ist aber die Nachdrehs. Also genau. Chad Stahelski ist für die Nachdrehs dann noch eingesprungen. Also ursprünglich heißt Jonathan Eusebio, das ist halt von 8711 so ein bisschen der Martial-Arts-Experte. Mhm. Der war eigentlich Second Unit-Regisseur und Stunt-Choreograf und Koordinator. Und bei den Nachdrehs ist dann halt noch Chad Stahelski, der dann frei war, noch persönlich dazu gekommen, hat der Boss halt noch gesagt, jetzt helfe ich auch noch mal. Wer genau was gemacht hat, ist momentan noch nicht bekannt oder was wo. Aber man sieht es auf jeden Fall, dass da Leute mit, also die Handwerk verstehen, am Werk waren.
Ohne Frage.
Kommen wir zu jemandem.
Wobei bei der Action auch noch, was ich nämlich einen interessanten Aspekt der Action auch finde, ist, da funktioniert dieses Konzept mit Harley Quinns als Erzählerin, weil die Kämpfe sind zwar einerseits auch so ein bisschen John Wick brutal rau und gefilmt, sind aber andererseits auch wieder ein bisschen überdreht. Also deswegen habe ich vorhin so ein bisschen John Wick mit Konfetti gemeint. Und es wirkt sich auch ein bisschen bei ihrer Erzählung, weil es gibt so ein paar Momente, wo sie relativ easy auch mal irgendeinen Typen ausnockt oder halt mit Dritten austritt, wo dann vielleicht der eine oder andere sagt, hier kleines Mädel haut irgendwie den 2-Meter-Typen aus. Aber dadurch, dass man sie als Erzählerin hat, kann man diese Kritik gar nicht anbringen, weil sie erzählt ja nur so, natürlich habe ich die Typen alle ausgenockt und habe das so geil und bin da halt im Spagat über den Boden geschlittert und habe denen die Eier getreten. Aber es ist halt ihre Erzählung. Natürlich würde Harley Quinn das so erzählen, so eine Action. Ja.
Jetzt, ich habe noch einen Punkt tatsächlich, bevor wir zu Ewan McGregor kommen, noch würde ich sagen. Wir haben Harley Quinn und es gibt in dem Film eine Szene, die taucht auch im Trailer auf, deswegen ist es jetzt hier an dieser Stelle auch kein Spoiler, wo Harley Quinn so eine Art Moulin Rouge Nummer aufführt.
Lady Marilyn Gaga Monroe. Oder Lady Gaga und Molly Marilyn Monroe.
Ja, genau. Man kann sich aussuchen.
Ja, sie singt ja auch den Song von Marilyn Monroe. Ja.
Und das war so ein Moment, wo ich gedacht habe, den fand ich, im ersten Augenblick fand ich ihn sehr merkwürdig, weil er so komplett surreal war und irgendwie nicht so richtig reingepasst hat. Dann habe ich mir gedacht, okay, wir reden hier von Harley Quinn. Die ist ja halt einfach so ein bisschen durchgeknallt, verrückt. Das Problem für mich war, es gab nur diese eine Szene eigentlich. Und das, glaube ich, hätte ich mir mehr gewünscht, wenn man irgendwie so statt den ganzen Rückblenden und was weiß ich nicht, vielleicht so mehr Einschübe gehabt hätte von diesem durchgeknallten Wahnsinn, dem Harley Quinn unterliegt, dass so einfach manche Szenen wirklich in ihren Augen sich komplett verändern und halt wie diese Moulin Rouge Revue-Nummer werden.
Ja, wobei, also das hätte man sicher auch mehr machen können. Es macht halt an der Stelle Sinn, weil sie nutzen das ja, es ist ja eine Gedankenflucht, die sie in dem Moment begeht. Also das kann man, glaube ich, verraten, das ist kein Spoiler. Sie wird in dem Moment gefoltert und also für mich kam das halt, sie flieht da quasi hin, um den Schmerzen, um die halt mit einem Lächeln ertragen zu können, weil sie halt an was Schönes denkt. Und deswegen verstehe ich, dass es nur punktuell gesetzt wäre, weil es halt einfach keine anderen Momente gab, wo es so Sinn ergeben hätte, dass sie so hätte fantasieren können. Mhm. Man hätte vielleicht halt im Drehbuch noch ein paar mehr kreieren können. Das wäre ja in der Hand der Macher gewesen.
Ich hätte es cool gefunden, irgendwie, glaube ich, für Harley.
Ja. Ist aber auch eine sehr, sehr kurze Szene. Also es ist jetzt nichts zu. Ja.
Gut, kommen wir dann zum großen Bösewicht. Black Mask, Roman, wie heißt der?
Sionis.
Gespielt von Ewan McGregor. Weiterer Punkt, den ich gut fand.
Auf jeden Fall.
Ewan McGregor in dieser Rolle ist wirklich, wirklich großartig, weil er so das perfekte Pendant eigentlich liefert zu Harley Quinn. Er ist gefühlt eigentlich genauso verrückt wie sie, aber halt auf so eine ganz, ganz andere Art und Weise. Gleichzeitig auch genauso unberechenbar, finde ich, wie sie. Und diskutiert.
Ja, vor allem, also muss man eigentlich dazu sagen, dass es gibt eigentlich ein Bösewicht-Duo, weil Victor Zsasz halt eben auch noch dazu gehört, der quasi sein Handlanger ist und die auch eine ganz, ganz merkwürdige Beziehung zueinander haben. Also man weiß es nicht so richtig und das wird auch nie explizit gemacht. Ich fand das auch gut. Es gab vorher schon so Gerüchte und auch Aussagen, die so ausgelegt wurden, als ob die beiden ein schwules Paar wären. Das scheint jetzt aber nicht, zumindest nicht ganz offensichtlich, im Film wird es nicht ganz offensichtlich gemacht. Und trotzdem haben diese beiden, also der eigentliche Handlanger und der Gangsterboss, irgendwie so eine symbiotische Beziehung fast schon irgendwie zueinander und ergeben halt als Victor Zsasz ist halt wirklich der brutale Killer und er ist so ein bisschen der feingeistige Gangsterboss, der aber halt eben dann auch seine Ausraste hat und sowas. Und gerade dieses Gespann als Bösewicht ergibt wirklich einen tollen Widersacher für die Birds of Prey.
Obwohl ich Victor Zsasz ein bisschen schade fand so eigentlich, weil das ist halt ein fieser Batman-Gegner, der sich ja für jedes Opfer, was er hat, immer so Narben zufügt und deswegen halt auch komplett vernarbt ist eigentlich. Und ich fand ihn ein klein bisschen verschwendet, muss ich an dieser Stelle auch wirklich sagen. Also er hat zusammen mit Black Mask gut funktioniert, aber so, wo ich mir denke, das ist so ein Batman-Bösewicht, der hätte noch mehr gekonnt.
Naja, aber es ist doch so ein Bösewicht aus der zweiten oder dritten Reihe. Also ich weiß nicht, was du aus Victor Zsasz noch mehr rausholen kannst. Also er ist halt, glaube ich, auch in den Comics nicht wesentlich tiefgründiger. Er ist halt ein verrückter Typ, der sich, gerne Leute umbringt und sich Narben in die Haut macht. Wann wird er von Batman mit einem Schlag umgehauen?
Also ich finde, man hätte aus der Beziehung zwischen ihm und Ewan McGregor noch mehr rausholen können. Also da gibt es, am Anfang hat mir die auch, ist auch gut gefallen, aber das stagniert dann irgendwann an einem Punkt, da gibt es keine Weiterentwicklung. Ich habe persönlich mehr die Szenen mit Ewan McGregor und Margot Robbie genossen und da ist auch, sind sie schlau genug, dass sie die auch ein paar Mal zusammenbringen. Also da funktioniert das auch mit der Rückblendenstruktur, die dafür sorgt, dass sie dann nochmal an Momenten Szenen miteinander haben im Film. Weil, wie du eingangs gesagt hast, diese Gegensätze, das passt da, die sind beide nuts, also völlig verrückt, aber sie ist halt wirklich dieses White Trash Punk Girl, während er erstmal von außen diese Gentleman-Attitüde hat, aber halt der Wahnsinn bei ihm halt auch die ganze Zeit durchblitzt und vor allem er halt natürlich dieses mega aufbrausende also Temperament hat, also es gibt da so eine Szene, in der in seinem Club, in der er völlig ausrastet, mhm. weil er irgendwie eine, weil er vom Lachen einer, eines Gastes genervt ist. Ja. Und das, das fand ich halt super, wenn die beiden aufeinander geprallt sind und da diese gegenseitige Abneigung, aber auch irgendwie Bewunderung und auch irgendwas und man sich so vorstellen könnte, in einem alternativen Leben wären die vielleicht auch ein Paar geworden oder sowas, aber andererseits hassen sie sich wie die Pest. Das fand ich, da fand ich wirklich schöne Momente und Ewan McGregor spielt es auch ganz toll, also ja.
Ich finde es schön, dass wir jetzt schon so lange mit diesem Film gesprochen haben und sich, ich finde, allein schon bei unserer Besprechung zeigt, Birds of Prey, hä? Was? Also ich meine, wir reden wirklich ja immer nur über Harley Quinn, Harley Quinn, Harley Quinn und die Birds of Prey geraten in ihrem eigenen Film so ein bisschen in den Hintergrund, was halt, finde ich, auch für mich so ein Punkt ist, wo ich echt sage, na gut, dann nennt ihn doch halt einfach den Harley Quinn Film und nutzt es halt wirklich nur, um die Birds of Prey irgendwie anzukündigen und sagen, ja, okay, ich, irgendwann geben wir den noch.
Ich möchte jetzt nicht spoilern, aber sie machen mit der letzten Szene oder der nahezu letzten Szene des Films ihren Filmtitel selbst, führen sie selbst ad absurdum, wenn dieser Name Birds of Prey im Film dann das erste Mal auftaucht. Also, ja, also sie hätten das meiner Meinung nach, sie hätten das ruhig die Harley Quinn Show nennen können oder sowas und hätten quasi die Birds of Prey, also hätten das als Setup, aber gut, es ist halt ein Comic-Name, den wollten sie vielleicht irgendwie auch drin haben und ja.
Gut, ich glaube, damit haben wir alles durch. Ich würde jedem meiner Gäste noch ein letztes Fazit gewähren.
Ja, wie gesagt, also ich hatte eine Menge Spaß und kann mich eigentlich den Kritikpunkt, die ihr vorgebracht habt, das eigentlich gar nicht anschließen. Die einzigen beiden kleinen Kritikpunkte, eigentlich sind es nur anderthalb, die ich habe, sind der erste ist, was mir wirklich gefehlt hat, dass es gab für mich keinen Gänsehautmoment oder sowas, so wie jetzt, keine Ahnung, das Finale von Avengers Endgame oder die No Man's Land Szene aus Wonder Woman, wo sie aus dem Schützengraben rausstürmt. Ja. Es gab diese eine Action-Szene ganz am Schluss, die kam da schon sehr nah dran, aber ansonsten war das halt einfach auch vor allem ein amüsanter und wirklich lustiger und spaßiger Film und nicht so sehr so ein episches oder irgendwie gänsehauterregendes Ding. Und die zweite kleine Beschwerde ist, dass die Hyäne zu wenig vorkam.
Stimmt, ja, die Hyäne Bruce ist wirklich sehr gut, ja. Was würdest du dem für eine Sternewertung geben?
4 Sterne.
4 Sterne. Okay, Björn, du schreibst du noch an der Kritik?
Ich bin noch im Augenblick
dieses.
Ja, jetzt, wo wir hier sitzen, habe ich mir kurz Pause genommen. Direkt danach werde ich nochmal zurückgehen und den letzten Feinschliff dran machen. Die Kritik ist nahezu fertig. Geht dann ja raus, wenn ihr das hört, dann ist sie schon draußen. Dann könnt ihr auch nochmal genau mein Fazit und so nachlesen. Ich kann schon mal ein bisschen die Wertung hier verraten. Und zwar ist es die Wertung, die mir eigentlich am schwersten fällt. Ich habe 2,5 Sterne gegeben. Eigentlich versuche ich mich immer zu entscheiden, zwischen finde ich es eher dann doch unterdurchschnittlich oder überdurchschnittlich, gebe ich also 2 oder 3. Aber hier sind wirklich die sehr guten Momente und die sehr schlechten Momente, die wiegen sich so auf, dass ich am Ende in der Mitte stehen geblieben bin. Und deswegen 2,5 Sterne. Und der Kritik erwähne ich auch nochmal, warum Gotham nicht so toll inszeniert ist. Da haben wir gar nicht drüber geredet.
Ach, da würde ich aber auch widersprechen.
Ich fand das was für ein Extra-Podcast. Mal Gotham im Kino.
Ja, okay, das klingt doch interessant. Ich würde wohlwollend 2 Sterne geben. Oh. Also, es ist leider wirklich so, der Film hat mir echt so ein bisschen das Herz gebrochen, weil ich mich wirklich sehr drauf gefreut habe und am Ende einfach irgendwie nicht zufriedengestellt wurde, weil, wie gesagt, der Humor war für mich einfach fast nicht vorhanden. Also ich saß diesen ganzen Film da und habe nicht ein einziges Mal gelacht, das muss ich leider sagen. Ich fand, die Action war super, aber wie Björn ja schon gesagt hat, es gibt halt 2, vielleicht 3 größere Action-Sequenzen, das war es dann auch schon. Und insgesamt war das für mich wirklich so ein Film, wo ich sagen muss, okay, ich glaube, dann gehe ich mir lieber nochmal Suicide Squad angucken.
Mit diesen
harschen Worten beenden wir unseren Teil über Birds of Prey oder die Harley Quinn Show, wie wir sie jetzt ab jetzt einfach nennen. Und wir reden gleich nach unserer Mini-Mini-Pause weiter über die Zukunft von DC, also bleibt dran. So, nach unserer hitzigen Diskussion zu Birds of Prey bleiben wir DC noch ein bisschen treu und wollen mal darüber sprechen, wie es denn bei DC weitergeht. Vor allen Dingen, vielleicht die Frage so, gibt es das DCEU an sich überhaupt noch? Weil Joker zum Beispiel war ja jetzt irgendwie kein DCEU-Film mehr.
Genau.
Julius, du als unser DC-Experte in der Redaktion, klär uns doch mal auf, was ist jetzt eigentlich dieser Unterschied? Warum ist Joker jetzt auf einmal kein DCEU-Film mehr und alle anderen jetzt aber wie Birds of Prey ja dann trotzdem noch?
Das DCEU gab es eigentlich nie so richtig, vor allem den Begriff gab es nie so richtig. Das war nie ein offizieller Begriff, sondern der wurde diesem Universum, was mit Man of Steel 2013 begonnen hat, so verpasst. Und mittlerweile hat sich das halt spätestens seit dem Misserfolg von Justice League so ein bisschen zerschlagen. Das gibt es aber nach wie vor natürlich trotzdem weiterhin noch, was man halt daran sieht, dass zum Beispiel Birds of Prey jetzt halt in die Kinos kommt, wo eine Figur auftritt, die wir zuerst in Suicide Squad gesehen haben, was noch deutlich ein DC-EU-Film war. Und gleichzeitig beginnt Warner jetzt halt eben auch, also sie setzen Filme fort, die Erfolge waren, Wonder Woman, Aquaman, Shazam, es wird zumindest, Suicide Squad wird auch fortgesetzt, mehr oder weniger, halt in Birds of Prey und mit The Suicide Squad, dem mehr oder weniger Fortsetzung,
Reboot, ja, Reboot,
was auch immer. Und gleichzeitig beginnt Warner jetzt halt, aber auch, du hast Joker erwähnt, neue DC-Universen zu machen oder zumindest auch Filme zu machen, die nicht in diesem Universum spielen, also die nicht in dem sogenannten DCEU oder DC Extended Universe spielen.
Ich finde es ganz interessant, weil DC ja auch in den Comics jetzt unterschiedliche Labels aufgemacht hat. Also es gibt ja dieses DC Dark Label, wo ja wirklich so die Dark and Gritty Sachen irgendwie kommen, so auch viele Joker-Geschichten und Batman-Geschichten, die sehr viel brutaler sind auch als das. Also ist das denn auch so ein bisschen quasi die Richtung, die man damit einschlagen möchte, dass man sagt, okay, auf der einen Seite haben wir immer noch irgendwie so Mainstream und auf der anderen Seite probieren wir mal so ein bisschen verrücktere Sachen aus?
Also probieren sicherlich, aber wie man jetzt halt eben auch bei Birds of Prey gesehen hat, ist nicht automatisch DCEU heißt familienfreundlich und mit Jugendfreigabe und alles andere ist für Erwachsene, weil, wie wir ja schon gesagt haben, Birds of Prey auch ein R-Rating, eine US-Altersfreigabe für Erwachsene bekommen hat und Suicide Squad wahrscheinlich auch, also der zweite Suicide Squad-Film von James Gunn. Und trotzdem hat halt eben Joker gezeigt, dass sie durchaus auch bereit sind, halt mal was komplett anderes auszuprobieren. Also mal halt einen noch realistischeren und noch weniger comichaften Comicfilm als Christopher Nolans Batman-Filme mal zu versuchen, zum Beispiel über den Joker.
Ist denn jetzt so, weil ich habe das Gefühl, was DC jetzt macht, ist so zu sagen, okay, gut, wir haben ganz verzweifelt versucht, irgendwie Marvel zu kopieren, indem wir irgendwie hier auf Teufel komm raus quasi Justice League und sowas alles gemacht haben, ist uns irgendwie nicht gelungen, deswegen fahren wir das jetzt alles zurück. Du meintest ja schon, dass sie jetzt eher so Einzelsachen machen, Shazam 2 und Wonder Woman kommt ja dieses Jahr schon der zweite Teil raus. Ist das jetzt mehr so die Richtung zu sagen, okay, wir probieren jetzt einfach Sachen aus, von denen wir wissen, okay, die funktionieren und ist die Justice League tot?
Zumindest halb tot, würde ich mal sagen. Also aktuell deutet nichts darauf hin, dass es in naher Zukunft nochmal einen Justice League 2 oder einen weiteren Justice League Film geben wird. Die Filme spielen zwar alle noch im selben Universum, es gibt ja immer mal wieder so Anspielungen. Bei Shazam wurde zum Beispiel auch gerade erst auf Aquaman und Man of Steel und alles Mögliche angespielt. Es gibt Fortsetzungen, aber die bleiben alle sozusagen in ihren kleinen Kosmen, Mikrokosmen oder sowas. Also es natürlich auch bietet sich teilweise an, Aquaman wird halt immer hauptsächlich unter Wasser spielen, auch Aquaman 2 vermutlich. Also es bietet sich halt einfach an, dass man das halt auch so ein bisschen getrennt betrachtet und dann gibt es natürlich auch die Leute, die, oder dann kann man auch zu Recht kritisieren, aber hey, warum helfen die sich denn nicht alle gegenseitig, wenn die in derselben Welt spielen oder warum kommen sie nicht wenigstens ab und zu mal zusammen?
Die gleichen Fragen wie bei Marvel.
Ja, die gleichen Fragen, ja.
Das machen sie immer offscreen, also immer wenn zwischen den Filmen gehen sie ein Bier trinken.
Genau, ja. Genau, aber ich glaube nicht, dass uns jetzt in naher Zukunft nochmal ein Justice League-Film erwartet. Da hat Warner einfach auch aus den Fehlern gelernt und macht jetzt halt wirklich das, was funktioniert. Und das, was funktioniert, zeigt sich halt vor allem an den Kinokassen und halt auch natürlich im Echo, was von den Fans und von den Kritikern kommt. Und ansonsten probieren sie halt aber auch mal nochmal was aus.
Okay, wenn du jetzt schon sagst, das, was funktioniert, Wonder Woman hat damals funktioniert, dieses Jahr kommt jetzt Teil 2 raus, Wonder Woman 1984, wieder mit Gal Gadot natürlich in der Hauptrolle, Patty Jenkins hat wieder die Regie übernommen. Wie sehr seid ihr gehypt auf diesen Film, wie sehr freut ihr euch auf diesen Film?
Also ich bin gespannt einfach drauf. Ich erwarte, weil ich finde das 80er-Setting halt cool. Das ist mal wieder, es könnte wieder was Neues werden. Es gibt ja schon, also der Trailer sieht spannend aus. Ich habe jetzt schon von einem gehört, dass diese ganze schrille 80er-Optik doch ein bisschen mehr Trailer-like ist und nicht im Film so vorkommt. Aber ich bin da erstmal. Gal Gadot fand ich super. Natürlich bin ich wie alle auch drauf gespannt, wie ihre große Liebe Steve Trevor zurückkommt, ja, was da der Kniff ist. Pedro Pascal und Kristen Wiig erstmal auf den ersten Blick interessante Bösewichte. Also das sind jetzt so die Sachen, weswegen ich mich drauf freue. Erstmal oder optimistischen Gegenblicke.
Ja, also geht mir auf jeden Fall auch so. Ich fand den ersten Wonder Woman großartig. Der hatte auch durchaus seine Schwächen, vor allem das Finale war halt so ein bisschen typisch Comic, Superheldenfilm, irgendwie brauchen jetzt noch eine große Schlacht und einen großen Bösewicht, den wir irgendwie aus dem Hut zaubern. Aber ich könnte mir durchaus vorstellen, dass da beim zweiten, also bei 1984, auch an diesen Stellschrauben angesetzt wird.
Was ich bei Wonder Woman ja schon im ersten cool fand, dass sie es halt dadurch, dass sie es halt von der normalen Zeit von Justice League und Batman losgelöst haben und irgendwo in der Vergangenheit angesiedelt haben, hast du nicht diesen Druck, da jetzt immer wieder zu sagen, oh, guck mal, und übrigens, da hinten ist noch irgendwie, da läuft gerade Batman vorbei. Oder, oh, guck mal, da oben, nein, es ist kein Flugzeug, es ist tatsächlich Superman.
Flash ist ja wahrscheinlich noch nicht mal geboren gerade. Ja,
84, oder ja. Höchstens ja, als kleine Kinder.
Ja, stimmt, genau, vielleicht geht es irgendwo an einem Kindergarten vorbei und hört, Brucey, Bruce.
Also ich glaube, dass also diese Zeit ist halt auch wirklich vorbei. Und das muss man auch, also gerne ich auch tatsächlich die ersten DCEU-Filme noch mag, auch ich sehe komplett ein, dass das sehr erzwungen war und halt auch völlig überhastet, wie man da versucht hat, in Batman wie Superman noch quasi den Grundstein für Justice League zu legen, indem man noch diese anderen Figuren da irgendwie reinquetscht und dann halt irgendwie, ohne dass man, anders als bei Marvel, wo halt 5 Filme vor dem ersten Avengers-Film rausgekommen sind, halt dann hier so 2, 2,5. Aber so, je nachdem, wie man es halt sieht. Und dann halt, kann natürlich gar nicht denselben Effekt haben. So gerne natürlich auch alle, inklusive mir, die Justice League mit echten Schauspielern auf der großen Leinwand mal gesehen haben. Und dann halt eben noch die ganzen, das ganze Tauziehen und das ganze Chaos hinter den Kulissen, was da mit Zack Snyder, dem eigentlichen Regisseur, der gefeuert wurde oder beziehungsweise dann gegangen ist, wenn man nicht richtig weiß, ist er jetzt wirklich gegangen. Es gab einen Trauerfall in der Familie, aber gleichzeitig war halt auch Warner sehr unzufrieden mit dem Film, den er gemacht hat und wollte den halt partout anders haben. Und dann hat halt Joss Whedon, der den ersten Avengers und den zweiten Avengers gemacht hat, nochmal wirklich viel überarbeitet. Ist schwierig, aber hat sich jetzt auch wirklich gebessert.
Da ist auch den Bart von Henry Cavill nicht vergessen.
Und den Schnauzer.
Ja, da ging dann ja wirklich alles schief, was irgendwann nur noch schief gehen konnte. Also ich war damals ja auch am Set, als die noch alle so freudestrahlend und völlig optimistisch und das packen wir jetzt und hier Zack hat eine sensationelle Idee und wir sind alle dahinter und man hat auch wirklich gespürt, wie so Leute wie Ben Affleck, Gal Gadot, wie die geglüht haben für die Idee, die da eigentlich dahinter stand und was sie hatten. Also die waren da alle sowas von sicher, dass sie einen Bombenfilm gerade machen und irgendwo ist das dann entgleist und als es dann irgendwann mal entgleist war, dann kam irgendwie der Nächste und dann war der Henry Cavill Schnurrbart-Sache am Ende ja nur noch ein, das ist quasi das Sinnbild dafür, was alles schiefgelaufen ist, aber das ist am Ende ja nicht schuld gewesen, also da war der Film ja schon entgleist, als diese Schnurrbart-Sache.
Glaubt ihr denn diese ganzen Geschichten rund um den Snyder-Cut?
Also ich kann mir schon sehr gut vorstellen, dass es da tatsächlich eine Schnittfassung gibt, die beziehungsweise es gibt auf jeden Fall eine Schnittfassung von Zack Snyder und so, das ist völlig klar. Der hat ja auch welche eingereicht, die er dann halt eben von Warner als unzufrieden oder wenig zufriedenstellend zurückgewiesen wurden. Und das Problem ist vielmehr, dass es halt eben noch nicht fertig ist. Also womöglich noch nicht fertig ist. Man weiß natürlich nicht, hat er in der Zwischenzeit irgendwie selber dran getüftelt, hat er irgendwie selber eigenes Geld reingesteckt und der postet ja auch in regelmäßigen Abständen immer mal wieder neue Bilder aus seiner Fassung. Ich wäre sehr gespannt, ich würde es sehr gerne sehen, Einfach mal um die Unterschiede auch zwischen der, was uns halt im Kino, halt die Kinofassung, die schlussendlich dann veröffentlicht wurde und was eigentlich mal so, wie so etwas wie seine ursprüngliche Vision war.
Gehen wir mal weiter zu einem Film, über den wir, weiß ich nicht, glaube ich auch schon seit gefühlt Ewigkeiten reden, The Batman, der 2021 Fingers crossed, endlich ins Kino kommen.
Nein, auf jeden Fall. Die Dreharbeiten haben begonnen. Ja. Es ist alles, da musste jetzt schon einiges passieren.
Das ist ja auch so eine interessante. Erst hieß es, Ben Affleck führt Regie und spielt die Hauptrolle. Dann hat er die Regie zumindest irgendwann an Matt Reeves abgegeben. Das ist der Regisseur der Planet der Affen-Trilogie. Dann flog irgendwann Ben Affleck aus dieser Rolle. Jetzt zum Horror vieler Fans ist niemand Geringeres als Twilight-Star Robert Pattinson,
der neue Bruce Wayne. Damit tut man ihm aber wirklich Unrecht, weil er ist längst nicht mehr Twilight-Star.
Nein, natürlich, aber das Ding ist halt, also ich sehe das viel auf YouTube in den Kommentaren, so wenn wir halt auch einfach sagen, ach übrigens, wisst ihr noch, Robert Pattinson ist jetzt Batman. Und ich sehe das auch so wie du. Also ich finde es schade, dass er halt letztendlich immer noch irgendwie auf diese furchtbare Twilight-Reihe irgendwie reduziert wird, weil er ist ein großartiger Schauspieler und ich freue mich tatsächlich auch, ihn als Batman zu sehen, weil ich ihm das durchaus auch zutraue. Und aber er hat natürlich diese Schwierigkeiten, auch dagegen anzukämpfen. Aber ich meine, Ben Affleck hatte genau die gleichen Schwierigkeiten.
Das hatte jeder. Christian Bale haben auch ganz viele, das vergessen heute alle, die Christian Bale feiern, als das bekannt gegeben wurde. Da war halt, war das Internet noch nicht ganz so groß wie heute und es ist halt einfach auch vergessen. Da gab es auch einen Riesenaufschrei. Was wollen sie mit dem Typen? Also, Michael Keaton, da gab es Leserbriefe damals halt noch zu so Zeitungen. Was soll der jetzt machen? Also, es wird es immer geben, wenn so eine beliebte Figur gecastet wird und du halt einen Schauspieler nimmst, der bisher vielleicht für andere Sachen steht. Und aber ich denke, Robert Pattinson wird viele Kritiker vom Gegenteil überzeugen, wenn wir dann in 5 Jahren hier sitzen und vielleicht nach 2 Filmen dann schon drüber reden oder dann vielleicht in 10 Jahren, wenn wieder ein neuer Schauspieler Batman spielen wird, dann werden alle sagen, auch der Robert Pattinson war aber so toll. Ja, also ich traue es dem auf jeden Fall zu. Natürlich kann da auch immer noch einiges schief laufen. Ich habe ja gerade vorhin gesagt, wie die Stimmung am Justice League Set war und dann ist sehr viel schief gelaufen. Deswegen, der Film kommt jetzt endlich mal. Das ist schon mal ein gutes Ding. Es ist in den Händen eines fähigen Regisseurs, war aber Justice League auch. Es ist, hat einen starken Cast.
Hatte Justice League auch.
Hatte Justice League, genau. Ja, also ich wollte jetzt nicht zu dem Vergleich, weil ich positiv auf den Batman blicken will.
Können wir mal kurz eingehen. Ne? Ja. Zoe Kravitz wird Catwoman spielen. Paul Dano wird Edward Nygma spielen.
Wobei er hier Edward Nashton heißt, wie er ursprünglich in den Comics, glaube ich, auch hieß. Sowieso gibt es so ein paar, ich glaube, da wird sich Matt Reeves schon so auch einige Freiheiten, beziehungsweise nicht Freiheiten, sondern er wird sich auf vielleicht weniger populäre Aspekte der Figuren konzentrieren, könnte ich mir zumindest
vorstellen. Er hat ja auch irgendwann mal gesagt, es soll ja mehr wirklich so Film-Noir-Detective-Story werden. Ne? Genau. Das lässt mich ja so ein bisschen hoffen. Und ich habe immer noch die große Hoffnung, dass das Ganze so ein bisschen basiert auf dieser The Long Halloween-Storyline.
Da deutet auch viel darauf hin. Ich meine, konkrete Informationen sind natürlich noch viel zu
nicht,
früh.
Aber The Long Halloween ist ein sehr, sehr toller Comic, ein sehr, sehr toller Batman-Comic, den ich unseren Hörern da draußen nur wärmstens empfehlen kann, in dem Batman es irgendwie gefühlt mit all seinen Gegnern zu tun bekommt, mit der Mafia zu tun bekommt und es ist wirklich sehr, sehr spannend.
Eine Mordserie aufklären muss.
Genau, Mordserie an seinen Superschurken
eigentlich. Es wird auf jeden Fall auch noch, das ist schon so ein bisschen durchgesickert oder das haben sie gesagt, dass es halt auch noch ein bisschen der politische Aspekt in Gotham eine Rolle spielen wird. Das sind wohl Wahlen, während der Film ist und da wird sicher, denke ich, auch ein Fokus drauf legen. Sonst gehe ich fast davon aus, dass wir in Kürze schon mal ein bisschen mehr bekommen, weil momentan drehen sie jetzt noch hinter geschlossenen Studiomauern, aber sie gehen demnächst raus in die Öffentlichkeit, weil sie halt auch Außenaufnahmen machen müssen. Und dann kannst du am Ende des Tages das nicht mehr komplett geheim halten. Dann werden relativ schnell die ersten Paparazzi-Fotos auftauchen.
Der erste gab es tatsächlich auch schon, das war aber noch vor Beginn der offiziellen Dreharbeit.
Ja, aber genau, aber dann wirklich vom Dreh, wie sieht Robert Pattinson im Kostüm aus, wie sieht das neue Batman aus? Ja, wie sieht das Kostüm überhaupt aus? Genau, also das wird dann passieren und dann könnte ich mir vorstellen, dass sie dann gleich auch, um da jetzt nicht irgendwelche unscharfen Paparazzi-Bilder die Meinung bilden zu lassen, dass sie dann vielleicht selbst auch was Offizielles mal raushauen. Ja. Also rechne ich eigentlich im Laufe des Monats Februar noch mit.
Gefestigte Filmmenschen wie wir zu Modekritikern. Also, dieses Outfit passt
auch. Solange er keine Nippel hat.
Ich glaube, die Phase haben wir hinter uns.
Oder eine Bad-Kreditkarte.
Ja. Eine letzte Sache noch zu The Batman, was man vielleicht auch noch sagen muss, ist, wir haben ja anfangs schon über die Unterschiede zwischen DCEU und möglichen weiteren DC-Universen oder zumindest DC-Filmreihen gesprochen. Und es deutet sehr viel darauf hin, dass das auch kein DCEU-Film mehr wird. Also alleine schon, wenn man sich überlegt, dass Robert Pattinson quasi der junge Ben Affleck wäre.
Ja.
Nicht wirklich. Also da kann man da vielleicht noch drüber wegsehen. Aber es gab dann auch erste Bilder davon in Sets, wo es halt so aussieht, als wäre das irgendwie doch nicht so. Es gab mal Gerüchte, dass es in den 80ern oder 90ern spielen könnte. Es scheint aber einfach auch in der Gegenwart zu spielen. Dann wäre sozusagen dass es eine Vorgeschichte ist, endgültig weg. Dann hat man so Sachen wie, dass halt Commissioner Gordon, beziehungsweise Commissioner ist er glaube ich noch nicht, sondern James Gordon von Jeffrey Wright gespielt wird und nicht mehr von J.K. Simmons, was irgendwie auch nicht zusammengeht. Und also sie müssten da schon einiges aus dem Hut zaubern, sowas mit irgendwie, keine Ahnung, Zeitreisen, Paralleluniversen oder schieß mich tot. Und ich glaube einfach, dass das der Beginn einer neuen, ein für sich stehenden Batman-Filmreihe ist.
Ich glaube auch, dass es das erstmal sein wird, aber würde trotzdem nie ausschließen, dass sie vielleicht in 5 Jahren oder so sagen, ach komm, wir machen doch nochmal einen Justice League-Film, wen haben wir gerade? Robert Pattinson, Batman, Jason Momoa, Aquaman und schmeißen die einfach zusammen, ohne dass wir halt jetzt sagen, wir haben das bisher jetzt durch diversen Crossover verbunden. Das würde ich nicht komplett ausschließen, aber momentan sieht es für mich auch so aus, dass sie sagen, wir machen jetzt hier unser eigenes Ding. Es wird ja, wenn alles nach Plan läuft, nicht nur ein Batman-Film sein, sondern das soll dann ja auch in Richtung Trilogie gehen. Und dann machen wir da erstmal komplett unser eigenes Ding. Und dann tauchen da halt diese bekannten Figuren aus den anderen Filmen nicht auf. Gibt ja auch noch genug andere Batman-Figuren.
Joker hat letztes Jahr gut vorgemacht, Schurken in die Hauptrolle zu packen, funktioniert auch. Das bekommen wir auch 2021, nämlich Black Adam. Der Erzrivale von Shazam bekommt seinen eigenen Film mit Dwayne The Rock Johnson in der Hauptrolle. Was erwartet ihr euch von dem Film?
Also tatsächlich ist hier ein bisschen, sehe ich hier die Gefahr, dass, du hast es angesprochen mit den Bösewichten, dass das eher eben nicht der Fall ist. Also es gab so ein paar Wortmeldungen von Dwayne Johnson und so ein paar Posts von ihm, wo sehr viel darauf hindeutet, dass er die Figur eher als Held oder zumindest als Hauptfigur oder missverstandene Hauptfigur in diesem Film betrachtet. Und wenn man sich jetzt mal die letzten Karrierejahre von Dwayne Johnson anschaut als Filmstar, es ist nicht so wirklich sein Ding, den Bösewicht zu spielen. Ne? Also er spielt wirklich halt in jedem Film den Helden. Und ich denke mal, es ist halt auch einfach, dass er sozusagen das ist halt einfach sein Ding. Also er wird jetzt nicht sozusagen seine Karriere in so eine komplett andere Richtung lenken, indem er halt dann auf einmal den wie in den Comics zumeist wirklich super fiesen und mordenden Black Adam spielt, sondern ich vermute mal, dass sie das so ein bisschen umbiegen werden und ihn halt irgendwie zumindest, dass man ihn halt so als missverstandenen Helden oder irgendwie sowas betrachten kann. Und es ist ein bisschen, ich sehe so ein bisschen die Gefahr, dass es halt, weiß nicht so richtig dem Wesen der Figur entspricht.
Ja, also, vor allem, wenn er dann ja auch in Shazam 2 hieß es ja immer noch, dass er dann tatsächlich ja auch...
Shazam 2 wird eher Shazam 3 wahrscheinlich, wenn es überhaupt so weit kommt,
ja. Also ich glaube auch, dass das auch, es wird definitiv nichts in die Richtung von Joker, sondern das wird eher knallbuntes Action-Spektakel, Black Adam und vielleicht halt nicht so bunt und wie Shazam, da muss man ja ein bisschen unterscheiden, dagegen ein bisschen düsterer, vielleicht so ein bisschen die Erwachsenenversion von Shazam, die Kräfte sind ja auch ähnlich und alles und dass man da, glaube ich, dann eher auch am Ende des Films dann halt so eine Wendung der Figur macht, wo man ihn dann halt für die Zukunft vielleicht als Bösewicht etablieren kann. Aber ist aber auch so ein Projekt, das jetzt auch schon sehr, sehr lange angekündigt wurde und sehr, sehr oft verschoben wurde. Und wo wir jetzt noch nicht bei der Stufe sind, wie wir bei The Batman sind, dass wir jetzt wirklich drehen und das machen. Deswegen würde ich, ist das auch so ein Film, bei dem ich sehr davon ausgehe, dass das nicht ganz in Stein gemeißelt ist, dass der 2021 kommt.
Ich glaube schon.
Sie werden es versuchen, aber also Frage ist erstmal, haben Sie ein Drehbuch, das gut ist, weil sobald Sie sagen, wir müssen nochmal ans Drehbuch ran, dann ist Dwayne Johnsons Plan so voll, dass Sie dann nicht sagen können, okay, wir verschieben um 1-2 Monate nach hinten, sondern dass Sie dann gleich irgendwie wieder 6 Monate oder ein Jahr nach verschieben müssen. Und? Deswegen muss man da immer noch skeptisch sein. Es ist bisher nichts gecastet für den Film, also der ist noch in der Entwicklung.
Und trotzdem ist es halt mittlerweile, also Warner hat ja nach oder im Umfeld von Justice League einen ganzen Haufen Kinostarts bekannt gegeben, unter anderem ein Cyborg-Film, der in 2 Monaten in die Kinos kommt und von dem ihr deswegen noch nichts gehört habt, weil der einfach nie kommen wird. Und auch das ist halt sowas, was sich komplett verändert hat. Das ist halt, also Warner kündigt jetzt mittlerweile nicht mehr einfach irgendwelche Filme an oder lässt die halt irgendwie so durchsickern und dann kommen die irgendwie nie und alle Fans regen sich auf, sondern es gibt jetzt halt genau 7 Filme, die angekündigt sind, inklusive Wonder Woman 1984 dieses Jahr. Und wenn da nicht was schief geht, so wie Björn gerade meinte, wenn das Drehbuch irgendwie sich als katastrophal herausstellt oder Dwayne Johnson doch irgendwie keine Zeit hat oder sowas, dann bin ich mir ziemlich sicher, dass Black Adam auch kommt dann im Dezember 2021.
Also bei 7 Filmen geht statistisch was schief. Das passiert bei Marvel es passiert bei Marvel ja auch laufend. Man bekommt das halt bloß nicht so mit, weil sie dann halt oft einfach, werden halt 2 Filme einfach geschoben und getauscht und dann passt das halt schon wieder. Und es ist halt bei DC hat halt das Problem, dass es in dieser massiven Häufung auftrat, weil halt quasi, weil sie aber auch massiv gehäuft angekündigt haben alles dann auseinandergefallen ist.
7 Filme ist ja jetzt noch gut, wenn ich überlege, es verging geführt nicht ein Tag, wo nicht irgendwie die nächste Gerüchteküche kam, wie du es schon sagst, oh, der Cyborg-Film, oh, der New Gods-Film oder weiß der Geier was. Ich meine, selbst Birds of Prey, über den wir ja heute früh gesprochen haben, da war ja auch noch im Gespräch, dass Gotham City Sirens irgendwie rauskommen soll. Das ist ja der Film über Harley Quinn, Catwoman und Poison Ivy. Dann hieß es, ja, okay.
Es gab einen Batgirl-Film.
Also die Reihe ist lang. Aber was sind denn, weil du sagst, es ist jetzt 7. Also wir haben Wonder Woman, wir haben
The Batman.
Suicide.
Also in chronologischer Reihenfolge Wonder Woman, The Batman, The Suicide Squad, also Suicide Squad 2. Können wir vielleicht auch noch mal kurz drüber sprechen. Black Adam, Shazam 2, Flash 2 und Aquaman 2.
Flash 1. Das war zu dem Zeitpunkt, Aquaman zu dem ursprünglich mal Flash 2 kommen sollte, kommt jetzt Flash 1.
Julius ist so schnell wie der Flash gelaufen, hat schon den zweiten Teil gesehen. Ja, dann, ja, stimmt. The Suicide Squad, nicht Suicide Squad 2, jetzt mit James Gunn, wofür sogar Disney jetzt auf Guardians of the Galaxy 3 warten muss, weil erstmal The Suicide Squad fertig gemacht.
Selbst schuld, wenn sie ihn gefeuert haben.
Ja, ne? Und ihn dann wieder eingestellt haben.
Genau.
Viel wissen wir über den neuen Film auch noch nicht, oder?
Naja, ich weiß schon ein bisschen was, weil ich am Set war. Ich darf aber noch nichts sagen.
Toll. Aber zumindest da müssen wir drüber reden, weil Julius kann da schweigen. Wir können komplett drüber spekulieren.
Also, liebe Zuhörer, Björn und ich reden jetzt und Julius nickt. Oder schüttelt den Kopf. Ich hoffe, ihr könnt das dann irgendwie hören und dann hat Julius nichts verraten.
Was wir allein ja schon mal ein bisschen daraus ablesen können, dass Julius im Set war, ist ein Film, der auch gedreht wird. Also der wirklich, der wirklich auch relativ konkret ist, von dem wir jetzt davon abwarten können, dass da jetzt nicht mehr groß was schief läuft, sondern der uns wirklich dann in den Kinos erwartet. Es wird halt so eine Mischung scheinbar aus einem Sequel und Reboot. Es sind ein paar Figuren sind übernommen worden, die weiter dabei sind, aber es sind sehr, sehr viele neue Figuren werden eingeführt. Da ist momentan ja noch groß Spekulation auch, welche Figuren das sind und über viele Schauspieler ist noch gar nicht bekannt. Also da haben sie bisher relativ gut was geheim halten können und was da so ein bisschen durchgesickert ist, was jetzt aber vielleicht auch kompletter Blödsinn ist oder so, dass sie so ein bisschen so ein Abenteuer erleben, wo sie irgendwas suchen müssen und das ist auch wohl ein bisschen mit Wüste als Schauplatz drin oder auch vielleicht nicht. Und wir können uns R-Rating drauf einstellen. Es wird wohl gute und harte Action geben. James Gunn hat jetzt die Tage auch so ein bisschen getwittert, weil ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, da hat er so ein bisschen eine Kontroverse, die eigentlich im Guardians of the Galaxy gestartet ist, als jemand irgendwie gesagt hat, wenn du bei Guardians of the Galaxy mal einen der Hauptfiguren umbringst, dann dann passiert ja aber was so in die Richtung. Und er dann halt verteidigt hat, dass auch ein Heldentod mal gut ist. Und dann halt irgendwann jemand getwittert hat, so halb ironisch, so in die Richtung, aber Suicide Squad darf natürlich keiner sterben. Und dann wäre halt so ein bisschen halt drauf eingegangen ist, ja, man sollte sich halt nochmal den Titel des Films überhaupt zu Gemüte führen.
Das hat er aber auch schon tatsächlich bei der Ankündigung des Castes, da gab es dann auch schon, da hat er, glaube ich, dazu geschrieben, ihr solltet euch nicht zu sehr an sie gewöhnen oder sowas. Und also, ich denke, da kann man auch davon ausgehen.
Dass da genau, das ist halt wirklich
so wie
auch mal
Slipknot im ersten.
Den haben wir alle so gut erinnert.
Dass man halt wirklich auch so ein bisschen, es ist ein Team, das auf eine, es ist ja der Name, eine Selbstmordkommando-Mission geht, also wo es die entbehrlich sind. Und da wäre es schon sehr überraschend, wenn die alle es halt heim schaffen wieder am Ende. Und dass da vielleicht sogar wirklich ein bisschen er damit auch in die Richtung spielt und da noch ein bisschen mehr auch Tragik reinbringt. Natürlich schwierig, weil man die Figur noch entsprechend vorbereiten muss. Aber James Gunn traue ich das zu. Und das hat er ja gerade, immerhin, ohne jetzt das groß spoilern zu wollen, aber Guardians of the Galaxy 2 war das persönlich mit ein Highlight, dass da halt ein sehr, sehr bewegender Figurentod auch drin ist.
Ich glaube, das passt wirklich, wirklich gut. Also es liegt natürlich irgendwie, liegt auf der Hand, dass man sagt, es macht ja einfach noch mal Guardians of the Galaxy 2, nur halt im DC-Universum, weil die Gemeinsamkeiten sind natürlich nicht von der Hand zu weisen. Sind irgendwie Schurken oder zumindest irgendwie so halb seidene Typen im Mittelpunkt. Und es geht halt eben auch um so eine Art Ersatzfamilie oder sowas. Aber ich glaube auch, dass er da genug Unterschiede, und er weiß ja auch, was er macht. Und er hat auch, Bock drauf.
Mir bei ihm echt keine Sorgen, so, weil ich meine, mit Guardians, deswegen finde ich, ist Guardians of the Galaxy, also der erste Film, für mich immer noch einer der tollsten Marvel-Filme überhaupt, weil das so komplett ohne Einleitung, ohne irgendwie fünf Filme vorher geklappt hat, so ein komplettes Team auf die Leinwand zu bringen, wo du bei jedem irgendwie genau wusstest, wie der irgendwie tickt, was das für eine Person ist, was der für eine Persönlichkeit hat und die halt einfach gut funktioniert haben.
Deswegen. Du hattest halt bei Guardians da auch den Vorteil, er hat halt sofort sehr unterschiedliche Figuren. Also die sind halt auch natürlich so. Und das war ein bisschen ein Problem, fand ich beim ersten Suicide Squad, dass diese Unterschiedlichkeit der ganzen Figuren nicht so groß rauskam. Ja. Und da habe ich jetzt das Gefühl, zumindest von den Gerüchten, die rumschwirren, dass da James Gunn jetzt versucht hat, bei dem Suicide Squad, das kannst du ja quasi aus unzähligen verschiedensten Figuren, also da gibt es ja jetzt nicht eine Besetzung, wo du sagst, das muss es sein, dass er da schon ein bisschen Wert drauf gelegt hat, dass er schon auf eine Unterscheidbarkeit der Figuren
und auf einige auch sehr, sehr, sehr skurrile Figuren.
Ja, genau. Aber gerade gerade so skurrile Figuren, die erhöhen ja, also gerade bei Guardians, du hast halt mit dem Waschbär, bist du halt schon mal sofort anders, als wenn du sieben Menschen einfach nebeneinander stehen hast.
Ja.
Gut, gehen wir mal von The Suicide Squad weiter zu Aquaman 2.
Ja, das ist natürlich, der ist noch am allerweitesten weg. Der kommt nämlich erst im Dezember 2022, wenn alles gut geht natürlich, so wie immer. Und also das Einzige, was wir im Prinzip darüber wissen, ist, dass also kann man eigentlich nur aus den Post-Credit-Szenen ableiten, dass wahrscheinlich Black Manta der neue Bösewicht wird, der in dem schwarzen Tauchanzug, der noch ein persönliches Hühnchen zu rüpfen hat mit Aquaman und im ersten Aquaman-Film ja so ein bisschen so der B-Bösewicht war, der halt irgendwie noch so ein bisschen dazwischen gepusht hat, immer hier und da, und irgendwie dann aber am Schluss relativ einfach ausgenockt wurde und der jetzt halt quasi für die große Rache zurückkommt. Und Patrick Wilson hat bereits bestätigt, dass er als Orm nochmal dabei ist, und das könnte durchaus auch spannend werden. Das ist dann so ein bisschen, hat man ja diese Brüder, die dann so ein bisschen so wie Thor und Loki fast so werden können. Der eine ist halt der Held, der andere ist so ein bisschen so der ehemalige Schurke, der so ein bisschen geläutert, aber auch nicht so richtig, und dann halt irgendwie vielleicht auch seine eigene Agenda hat. Das kann ich mir sehr spannend vorstellen.
Ist da James Wan eigentlich noch irgendwie mit dabei?
Ja, also soll wieder Regie führen. Ist natürlich alles unter Vorbehalt. Der macht zwischendurch auf jeden Fall erstmal nochmal was anderes. Dann kommt es natürlich auch wieder darauf an, ist das Drehbuch gut? Hat er dann auch wirklich Zeit und Lust dazu und so weiter? Aber Warner will ihn auf jeden Fall zurück. Ich meine, Aquaman hat mehr als eine Milliarde Dollar weltweit eingespielt. Und die wollen natürlich, never change a winning team. Naja,
okay. Und die haben auch, also da ist jetzt auch, ohne dass wir jetzt hier die ganze Zeit sagen möchten, in welchen Sets wir waren, aber ich war kürzlich in Australien bei Mortal Kombat, und der ist halt, habe da halt mit Leuten, mit den PR Betreuern von da, die auch dann für Aquaman 2 zuständig sind und die halt so gesagt haben, das dürfen sie auch, das Ding, dass das alles schon sehr gut hinter den Kulissen da steht, dass da wirklich so ein bisschen noch die Politik ist, nicht zu viel zu sagen, aber es ist halt schon sehr bezeichnend auch ist, dass sie sich relativ lange Zeit lassen. Und das war halt so ein bisschen das Bestreben von James Wan und Jason Momoa, die hat gesagt haben, nee, wir wollen nicht die Fehler, die bei DC in der Vergangenheit gemacht wurden, oh, jetzt ist da ein Film ein Hit geworden, jetzt muss schnell was raus oder es muss halt einfach schnell das nächste raus, sondern die haben von Anfang an gesagt, das ist unser Terminplan, den haben wir und damit ist der Kinostart erst und die haben einen genauen Plan, wann sie wo drehen wollen und alles und wissen das und das war aber James Wan und Jason Momoa haben mittlerweile mit dem ersten Teil auch so viel Macht gewonnen, dass der Warner dann die Kröte geschluckt hat. Die hätten den Film gerne deutlich früher gesehen, haben gesagt, okay, wenn ihr der Meinung seid, das ist der beste Weg und das stimmt mich persönlich erstmal optimistisch, dass man da wirklich sagt, nehmen uns einfach genug Zeit, obwohl wir schon wissen von Anfang an, welche Richtung unsere Story gehen wird. Trotzdem, wir möchten auch zwischendrin ein bisschen was anderes machen mal und möchten aber auch wieder auch genug Zeit haben, aufwendige Sets zu bauen, muss man ja auch bedenken, dass du gerade so unter Wasser, also das ist halt nochmal ein anderer Aufwand, an so ein Unterwassertank-Set vernünftig zu bauen und so weiter. Ja. Und deswegen bin ich da jetzt auch erstmal optimistisch, dass die sich halt wirklich auch diese Zeit einfach nehmen und nicht jetzt, sonst hätten wir den Film auch schon dieses Jahr oder nächstes Jahr.
Klar, Warner hätte ihn bestimmt gerne jetzt dieses Jahr gemacht. Und halt, so kann James Warner halt eben nochmal auf neue Gedanken kommen, kann nochmal einen anderen Film zwischendurch machen und sich dann halt wieder voll darauf konzentrieren. Und darf ich mal überleiten?
Leite über.
Und sie hat auch den Vorteil, ich meine, Jason Momoa kann halt noch 20 Jahre Aquaman spielen, ohne dass er wirklich stark sichtbar altern wird oder sowas. Im Gegensatz zu Shazam 2, wo die Kinderdarsteller sehr schnell altern werden und man dann irgendwann das Problem hat, dass die nicht mehr Kinderdarsteller sind, sondern Jugendlichendarsteller oder sogar erwachsene Darsteller dann schon. Und deswegen ist es auch ein bisschen überraschend tatsächlich, dass Shazam 2 tatsächlich erst im April 2022 kommen wird. Also damit dann drei Jahre nach dem ersten Teil. Was halt dann bedeutet, dass die Kinder auch alle 3 Jahre älter geworden sind in der Zwischenzeit. Und das macht halt gerade so um den Beginn der Pubertät natürlich wirklich einen Riesenunterschied. Bin ich aber auch sehr gespannt. Ich mochte den ersten Shazam sehr gerne.
Ich mochte den auch sehr, ja. Aber ich könnte mir das
gut vorstellen. Weiß man da was, ob sie einfach es mit einem Zeitsprung machen werden, ob sie vielleicht schon irgendwie Material gedreht haben, das sie nutzen können?
Also das kann ich mir gut vorstellen.
Ich habe vielleicht mittlerweile die fast nur noch als Helden zeigen werden dann.
Ja, das ist natürlich auch, nachdem man jetzt halt beim ersten Teil ja auch etabliert hat, dass die Kinder auch alle sich in erwachsene Versionen ihrer selbst verwandeln können, liegt das natürlich auf der Hand. Sonst muss man sich auch mit der Frage beschäftigen, warum machen sie das nicht einfach, um alle Probleme zu lösen? Ja. Also durchaus nicht unrealistisch. Gleichzeitig wäre es natürlich auch schön, vor allem weil halt die Chemie in dieser Behelfsfamilie so toll war, halt eben noch mehr von dieser Familie zu sehen und halt eben auch die Kinder miteinander oder die dann nicht mehr ganz so jungen Kinder miteinander agieren zu lassen.
Ich würde es auch gar nicht schlecht finden, ehrlich gesagt, weil was du meintest, ne, dass sie wären ja dann quasi so pubertäre Teenager in dem Falle, das würde ja auch nochmal wieder eine ganz andere Dynamik liefern, dann wird es auch quasi für die Nicht-Superhelden um ganz andere Themen gehen.
Ohne
und
Frage. Sowas
alles. Und da könnte man halt nochmal wieder einen interessanten Film draus machen, der sich dann auch nochmal wieder abhebt vom ersten Schüssel.
Ja, man kann auch halt eine ganz neue Dynamik reinbringen, weil ja zum Beispiel dann College, also dann wird die Familie auch auseinandergerissen, weil dann halt eine oder die eine ans College geht.
Da geht es um so Sachen wie erste Liebe vielleicht auch oder so.
Ja,
solche Dinge. Das kann ich mir schon auch sehr gut vorstellen. Ja.
So, dann habe ich nur noch zwei Filme jetzt hier auf meiner Liste stehen. Zum einen The Flash. Das ist, glaube ich, so der Film, über den wir eigentlich gefühlt noch gar nichts sagen können, außer dass er auch schon 300 Millionen Mal angekündigt wurde.
Also ich glaube, man kann halt sehr viel, einen ausführlichsten, kompletten Geschichtspodcast über die Produktion von The Flash bis dato machen.
Eine lange und schwierige Geschichte und jetzt endlich sieht es so aus, als wäre er jetzt sozusagen noch nicht auf der Zielgeraden, aber sozusagen er schwenkt schon auf die Zielgerade ein und hat jetzt mit Andy Muschietti, der die beiden S-Filme gemacht hat, endlich einen Regisseur gefunden und es scheint jetzt auch endlich festzustehen, was das Konzept ist dahinter. Also es scheint tatsächlich, es gab lange Gerüchte, dann hieß es mal wieder nein, dann hieß es mal wieder doch. Es wird eine Adaption der Flashpoint-Comics, wo der Flash durch eine Zeitreise das komplette DC-Universum quasi auf den Kopf stellt und dafür sorgt, dass unter anderem, das ist das berühmte Beispiel, was wir auch in den meisten News immer erwähnen, dafür sorgt, dass nicht Bruce Wayne Batman ist, sondern sein Vater Thomas Wayne, genau, dessen Frau und Kind ermordet wurden.
Nein, Moment. Martha Wayne wird zum Joker.
Genau.
Ja. Und das ist ja so auch so ein spannender Punkt.
Bruce wird, genau.
Ich glaube nicht, dass das genau das ist, was wir da sehen bekommen. Es wäre natürlich auch viel zu aufwendig, um das in einem Flash-Solo-Film, da kann ich vielleicht auch gleich noch was zu sagen, ob das wirklich ein Solo-Film ist oder nicht. Aber es ist auf jeden Fall viel zu viel, um das alles in einem Flash-Solo-Film zu adaptieren. Trotzdem bin ich jetzt froh und freue mich, dass wir doch noch tatsächlich dieses geschafft haben, dass wir den bald auch noch irgendwann den neuen Film damit Ezra Miller als Flash sehen.
Das wäre sogar die Möglichkeit, Ben Affleck nochmal irgendwie als Batman zurückzuholen, wenn man irgendwie es halt tatsächlich nicht zwingend so als Solo-Film macht, sondern vielleicht wirklich sind so die ganzen Charaktere irgendwie zeigt, weil das macht ja den Comic geradeaus, den ich übrigens auch sehr empfehlen kann, weil den finde ich auch wirklich sehr, sehr gut, weil so wie die einzelnen Superhelden in dieser neuen, verkehrten Welt agieren, ich glaube Wonder Woman befindet sich ja im Krieg
mit Aquaman
und irgendwie halb Europa ist, glaube ich, unter Wasser gesetzt, weil Arthur halt irgendwie einfach mal so riesen Tsunamis ausgelöst hat und was weiß ich nicht alles.
Ja.
Also das könnte ja wahrscheinlich weniger Solo-Film werden, als dann doch wirklich so ein Gesamtstück, oder?
Da glaube ich aber nicht dran, wie gesagt. Also das halte ich alles für viel zu aufwendig, um das irgendwie in so einem Flash-Solo-Film unterzubringen. Und die werden, was ich mir vorstellen könnte tatsächlich, da deutet auch eine Szene, die es kürzlich gab, oder eine Sache, die es kürzlich gab, darauf hin, dass Victor Stone alias Cyborg auftreten könnte. Tatsächlich nämlich, weil letztens gab es ja das große vom Arrowverse, das ist das DC-Serienuniversum auf dem US-Sender CW, das große Crossover, bei dem es halt und dann wieder das Ende der Welt und alle Universen verhindert werden musste. Und dann gab es auf einmal völlig überraschend, das hatte niemand vorher auf dem Schirm und niemand gewusst, ein Cameo von Ezra Miller als Flash, der auf den Flash aus dem Arrowverse von Grant Gustin gespielt getroffen ist.
Sehr cool.
Und dann unter anderem, die sagen sich also hallo und sind völlig baff, wie das überhaupt geht und und Moment, was ist denn hier los? Und dann sagt aber auch Ezra Miller, also der DCEU Flash, sowas wie: Victor hat zu mir gesagt, dass das möglich ist. Und Victor, wie ich gerade schon meinte, ist halt der Vorname von, also der bürgerliche Name von Cyborg. Und wenn sie den jetzt, die werden nicht umsonst diesen Namen da fallen lassen haben und die werden auch nicht umsonst diesen Cameo da irgendwie eingebaut haben, könnte ich mir schon vorstellen, dass es da womöglich zumindest so ein, auch im DC-Filmuniversum dann so eine Art Multiversum aufgemacht wird, also mit Parallelwelten und solchen Sachen.
Also es gibt ja, also der Cyborg-Auftritt war definitiv am Anfang mal geplant für diesen Flash-Film. Also das war damals schon, als wir das erste Mal über diesen Flash-Film gesprochen haben, auch als ich im Set von Justice League war, da wurde das, dass sie das inoffiziell sogar ein Flash- und Cyborg-Film nennen, weil seine Rolle so groß sein soll. Irgendwann ist das wohl wieder rausgefallen. Jetzt könnte es wieder drin sein. Also das ist wirklich ein Projekt, bei dem noch alles passieren könnte, glaube ich. Also es kann auch sein, dass diese Flashpoint-Paradox-Geschichte ist ja auch schon von Anfang an geistert, die so ein bisschen rum. Dann war sie auch wieder ein bisschen weg. Es waren verschiedene Drehbuchautoren. Es gab ja irgendwann auch mal die Geschichte, dass es einen riesen Streit gab, dass die da zu dem Zeitpunkt feststehenden Regisseure eine Idee hatten. Und Ezra Miller hat gesagt, ich habe eine komplett andere Idee. Und wenn ihr das macht, ich stelle ein Ultimatum, dann bin ich halt raus, weil er auch eine Möglichkeit hatte, zum bestimmten Termin seinen Vertrag zu kündigen. Dann hat er mit eigenen Drehbuchautoren eine eigene Idee gemacht, die ein bisschen düsterer sein soll. Dass jetzt die Idee ist, die wohl jetzt verfolgt wird. Also die anderen Regisseure wurden dann entlassen. Und dann ist halt Andy Muschietti dann mit der Ezra Miller-Idee dazugekommen. Der wird aber auch natürlich wieder ein bisschen eigene Ideen und Anleihen reinbringen. Deswegen könnte ich mir auch vorstellen, dass das Flashpoint Paradox am Ende ein Titel ist, dass es am Ende diese Zeitreise natürlich geben wird und die veränderte Welt. Und das auch mit dem Background des Regisseurs aus dem Horrorkino und dem Wissen, dass Ezra Miller gesagt hat, dass seine Idee eher düsterer ist, dass dann vielleicht halt Flash in eine sehr, sehr düstere Horrorwelt zurückgibt, die aber eher sich auf sein konkretes Umfeld beschränkt. Man sieht dann vielleicht in irgendwelchen Nachrichtenberichten, dass Europa irgendwie unter Wasser steht, aber dass das jetzt kein Fokus im Film ist, sondern dass wirklich eher was in seinem direkten großen Umfeld passiert ist. Aber wie gesagt, dadurch, dass dieser Film schon so viele Entwicklungszyklen durchgemacht hat, wer weiß, was da noch alles passieren kann und
vielleicht
ob wir
ihn niemals sehen. Vielleicht ist das auch das nicht erwartete Crossover mit S. Und der
es war angeblich mal Jeffrey Dean Morgan als Batman Thomas Wayne gecastet frühen Sachen. Das ist wohl auch komplett Geschichte mittlerweile.
Also ich glaube auch, genauso wie bei den anderen Sachen, über die wir gesprochen haben, bin ich sehr zuversichtlich, dass dieser Film kommt und dass da jetzt halt sozusagen dieser ganze Ballast und dass das jetzt alles hinter sich gelassen werden konnte und dass es jetzt wirklich vorangehen kann mit dem Film. Gleichzeitig natürlich aber auch noch, solange der noch nicht die Dreharbeiten begonnen haben, kann halt alles noch passieren. Ja.
So, als abschließenden Film habe ich auf meiner Liste noch Joker 2. Erst hieß es ja, oh nein, wir wollen nie eine Fortsetzung zu Joker machen und oh, guck mal, der Film ist so erfolgreich und oh, guck mal, Joaquin Phoenix wird wahrscheinlich sicherlich den Oscar als bester Hauptdarsteller gewinnen und jetzt heißt es ja dann offensichtlich doch irgendwie, wir bekommen Joker 2. Steht das fest? Wissen wir was? Oder ist
also
es
fest,
auch
feststehen tut es auf jeden Fall noch nichts. Das ist einer von den wenigen Fällen, wo sich auch die großen US-Branchenmagazine nicht einig sind. Hm. Also gab vom Hollywood Reporter, meine ich, die Meldung, dass Joker 2 jetzt in der Entwicklung ist und wirklich kommt. Dann haben die anderen sofort alle widersprochen. Dann hat auch der Regisseur nochmal widersprochen. Und dann hat aber der Regisseur auch schon wieder letztens irgendwas gesagt von wegen so, ja, wir hatten ja auch schon am Set Ideen und Joaquin Phoenix würde gerne nochmal, aber stellt auch so bestimmte Bedingungen. Die hat er jetzt, ist er jetzt natürlich mit dem Film, der jetzt halt ein unfassbarer Gewinn war für Warner, der halt wirklich nicht viel gekostet hat für Hollywood-Verhältnisse und dann halt über 1 Milliarde Dollar weltweit eingespielt hat. Da können die jetzt halt quasi fast alles fordern und können halt quasi jetzt sämtliche Bedingungen stellen, die sie wollen und wenn die halt wieder eine gute Idee haben und ich glaube, die braucht es auf jeden Fall und ohne die würde ich jetzt mal behaupten, wir würden es auch Todd Phillips und Joaquin Phoenix nicht machen, dann wird Joker 2 nicht kommen. Wenn sie eine gute Idee finden irgendwann und sozusagen ein Konzept dafür haben und das wird nicht sein Joker vs. Batman, das haben sie auch schon deutlich gesagt und ich glaube auch, dass das nicht der Fall ist, dann könnte ich mir ja durchaus vorstellen, dass da noch was kommt.
Ja, also er hat zwei Sachen ausgeschlossen. Es wird kein Joker vs. Batman und es wird keine Geschichte, Joker ist jetzt der Verbrecherkönig von Gotham oder so, weil das würde nicht zu dieser Figur des Jokers passen, weil es ist halt einfach kein Leader. Ja. Das sind die Sachen, die sie ausgeschlossen haben, sonst ist es offen. Ich denke, dass es bei Warner Leute geben wird, die Druck machen und sagen, macht bitte, setzt euch zusammen, überlegt. Und sie werden sich die Köpfe zermartern, Todd Phillips und seine Mitstreiter. Und ich denke, dass sie am Ende eine Idee finden, die sie gut finden. Und das wird dann irgendwann kommen. Spannender finde ich die Frage, ob es Nachahmerfilme zum Joker geben wird. Also ob jemand jetzt noch auf die Idee kommt, den Riddler-Film zu machen und so. Also ob man weitere so richtig populäre Bösewichte mit komplett auch wieder für sich alleinstehenden so tragischen Geschichten macht. Da gibt es bisher jetzt noch keine konkreten Gerüchte, dass da irgendjemand dran arbeitet, aber es gibt immer wieder mal, dass bei Warner es Leute gäbe, die das auch vielleicht eine ganz gute Idee finden. Die Filme sind ja auch kein großes Risiko, wenn du die zwischen 50 und 75 Millionen Dollar produzieren kannst. Also selbst wenn davon einer katastrophal floppt, dann ist
ganz... Haben sie mit Joker immer noch genug eingespielt?
Genau. Also Joker hat genug eingespielt, um 5, 6, vielleicht sogar 10 Versuche davon zu finanzieren. Was man natürlich nicht so viele Flops habe, aber deswegen könnte ich mir vorstellen, auch wenn es da jetzt noch 0 konkrete Sachen gibt, dass man da vielleicht eher nochmal auch was auch mit anderen Figuren und dann vielleicht auch komplett anderen Leuten, also das, ich habe so diese Berichte in Branchenblättern so ein bisschen auch als offenen Aufruf verstanden, hey Filmemacher da draußen, wenn einer von euch eine saugeile Idee hat, dann ruft uns doch mal an und kommt vorbei und sagt halt und vielleicht halt wirklich auch, wie es bei Todd Phillips ja auch ist, dass auch Filmemacher sind, die man vielleicht das jetzt gar nicht erwarten würde. Ich hatte jetzt heute Morgen, was ein bisschen Spaß war, glaube ich, hier Lakeith Stanfield, bekannt aus Get Out zum Beispiel und Der Schwarze Diamant jetzt gerade hat mit den Regisseuren von Der Schwarze gesagt, er würde gerne einen Joker-Film mit den Regisseuren von Der Schwarze Diamant, Uncut Gems mit
Netflix
machen, mit ihm als Joker und halt wirklich so ein High Energy und Version. Vielleicht machen sie auch, wird das auch sowas irgendwie, alle 3 Jahre darf ein anderer Regisseur seine Joker-Version drehen.
Ja, warum nicht?
Haben wir nachher eine riesengroße Galerie von Joker-Darstellern. Mehr als es für Batman gab.
Ja.
Gut, ich glaube, damit haben wir erstmal genug über DC gesagt, weil alles andere, was man da draußen irgendwie so liest, sind halt wirklich nicht mehr als Gerüchte und irgendwie Wunschvorstellungen wahrscheinlich einiger DC-Fans.
Also es gibt viele, 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 viele Projekte, die irgendwann mal tatsächlich nicht nur nicht angekündigt konkret, sondern halt die in Auftrag gegeben wurden, wo mal ein Drehbuch geschrieben wurde oder wo mal eine Idee im Raum stand, die mittlerweile aber alle mehr oder weniger im Sand versunken sind. Es gibt noch eine Handvoll, wo es so ein bisschen Schwung dahinter gibt. Also du hast vorhin zum Beispiel schon New Gods angesprochen. Ja. Da hört man immer mal wieder von Ava DuVernay, die den schreibt und inszenieren soll, dass sie tatsächlich noch weiter daran arbeitet. Batgirl soll angeblich auch noch mal irgendwann kommen, Green Lantern Corps soll auch noch irgendwann kommen. Und die sind tatsächlich immerhin noch so, dass man immer mal wieder sowas hört, wie von, und sei es nur so in einem Nebensatz, wird erwähnt und dann irgendwie das Drehbuch ist jetzt fertig oder das Drehbuch soll demnächst eingereicht werden oder.
Da gibt es zumindest noch Leute, die noch momentan dafür bezahlt werden, da irgendwas dran zu machen, also sich Ideen zu überlegen oder am Drehbuch zu feilen. Also es gibt, aber das ist auch jetzt nicht besonders ungewöhnlich, das macht zum Beispiel Marvel jetzt, wenn man Comic ist, auch, dass man halt natürlich sehr, sehr viele Sachen einfach auch rausgibt und Leute einfach mal dran arbeiten lässt. Und das kostet dann ja auch nicht die Welt, wenn da jetzt irgendjemand, also für so ein Filmstudio, bei so Großproduktionen ist es nicht die Welt, wenn da jemand dann ein Drehbuch macht und davon dann halt nur jede zehnte Idee am Ende genommen wird. Bei DC war halt ein bisschen das Problem, dass man die Informationspolitik nicht ganz so im Griff hatte und es immer so wirkte, als wären diese ersten Ideen, geht mal raus und überlegt dir mal was, als wäre das schon gleich eine Ankündigung, der Film kommt. Und das hat halt Marvel zum Beispiel schlauer gemacht, das sieht man zum Beispiel bei Guardians of the Galaxy, das war halt eins von diesen Dingen, da haben die einfach 10 junge Autoren, Autorinnen zusammengeholt sich und haben gesagt, jeder von euch überlegt sich einfach mal eine Idee und dann hieß die, Nicole Perlman hieß die, die hat sich dann halt Guardians of the Galaxy überlegt und dann haben sie bei Marvel gesagt, oh, das klingt ganz gut, das ist noch nicht ganz so, wie wir haben, dann haben sie dann James Gunn an Bord geholt, der das dann halt zu seinem eigenen Ding gemacht hat, aber das war halt das Ding und da ist halt gar nichts durchgesickert, weil die haben halt gesagt, hier, ihr seid das mal alles Newcomer, ihr seid 10 Leute, wenn einer von euch mit der Presse redet, dann könnt ihr den Job vergessen. Und dann war das halt auch einfach. Und das hat halt bei DC nicht geklappt. Und das hat hat viel zu diesem Chaos, scheinbaren Chaos beigetragen, was viel bei ganz normaler Vorgang eigentlich war.
Gut. Damit haben wir das Schlusswort für diesen langen DC-Talk. Ich bedanke mich bei Julius.
Sehr gerne.
Und bei Björn natürlich auch. Und ich bedanke mich auch bei unseren Zuhörern da draußen. Wenn euch das hier gefallen hat, ihr könnt Lob, Kritik und Anmerkungen immer an leinwandliebe@filmstarts.de schicken oder ihr lasst uns einfach irgendwie so einen Kommentar da oder eine 5-Sterne-Wertung oder was auch immer. Und ja, wir hören uns dann nächste Woche wieder. Bis dahin, geh immer fleißig ins Kino gehen. Ciao, ciao.